Moin und herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast an diesem Morgen, wo wahrscheinlich Donald Trump die Wahl in den USA gewonnen hat. Da müssen wir uns bei Energiezone wahrscheinlich demnächst wieder ein bisschen mehr um kleine Atomkraftwerke kümmern und sonstige spannende Entwicklungen im amerikanischen Energiesystem, aber dazu mehr in den nächsten Wochen. In dieser Woche habe ich den Markus von P3 hier im Interview. Wir hatten in einer Folge mit Ilan mal dazu aufgerufen, dass wir gerne mehr erfahren möchten zum Thema Batteriequalitäten für Heimspeicher. Also was kann man sich da eigentlich kaufen? Wie schnell sinken die Preise? Auf was muss man achten? Wann lohnt sich das? Und Markus ist da mit seinem Unternehmen sehr tief drin. Wir konnten so ein bisschen rumnörden. Wir haben leider gar nicht alles geschafft, was wir schaffen wollten. Wahrscheinlich müssen wir noch eine zweite Ausgabe machen. Aber in diesem Podcast könnt ihr erfahren, ob ihr euch einfach so eine günstige Heimspeicher bei MyDeals kaufen solltet, wie schnell die Preise sinken, was die neue Zellchemie Natrium-Ion für Einsparungsmöglichkeiten bringt und wohin da die Reise geht. Markus ist da wirklich tief drin. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ich hoffe, euch gefällt das auch. Markus, herzlich willkommen zum Energiezone Podcast. Du hast dich gemeldet, beziehungsweise dein Team hat sich gemeldet, als ich mit Ilan im Manzli Energiezone gesprochen habe und wir gesagt haben, wir brauchen mal jemanden, der uns diesen ganzen Batteriemarkt erklärt, weil wir sind da als Pseudo-Experten so ein bisschen aufgeschmissen und Batterien, die irgendwann mal 2000 Euro pro Kilowattstunde gekostet hat, die man sich vor 5 Jahren an eine Solaranlage gehangen hat, gibt es mittlerweile Angebote für 500 Euro bei mydeals.de und da wissen wir immer nicht so genau, sollten wir jetzt da zugreifen oder eben nicht. Und da habt ihr euch gemeldet und gesagt, davon haben wir Ahnung. Da können wir euch mal so ein bisschen einführen, um was es in diesem Batteriebereich eigentlich geht und was reelle Preise sind. Deswegen herzlich willkommen. Stell dich doch mal selber ein bisschen vor, warum du da Batterieexperte bist und ob du zu Hause ganz viele Akkus hast und auch dein Unternehmen P3. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
Ja, Alex, erstmal lieben Dank, dass ich hier sein darf und lieben Dank auch an die Lea, die deinen Podcast gehört hat und mich direkt angefixt hat und fand ich es einfach cool und war toll, dass ja eingeladen zu werden. Zu mir, genau, Markus Hackmann, bin jetzt schon 44 Jahre alt, mache seit knapp 20 Jahren tatsächlich Elektromobilität, anfangs auch gerne von eigenen Freunden belächelt worden, warum man denn sowas macht und was überhaupt der Sinn dahinter ist. Aber es ist tatsächlich Passion für mich gewesen, durfte da ein Team entwickeln. Wir sind über 300 beratende Ingenieure, kann man das einfach nennen. Wir nennen das Technologieberater bei uns. Also uns fixt Technologie an, uns fixt genau dieses Thema, was du genannt hast, total an. Über Batterien, PV-Anlagen zu sprechen, über Energiewende, dann auch ein aktiver Teil sein, bidirektionales Laden, kommen wir vielleicht gleich noch hin. Also dieses ganze Ökosystem. Und ich darf das als Geschäftsführer bei der P3 verantworten. P3 ist 96 aus der RWTH Aachen heraus gegründet worden. Erste Kunden war die Automobilindustrie und mittlerweile arbeiten wir auch sehr viel im Energiebereich, Zulieferindustrie etc. Das vielleicht mal in Kürze zu uns. P3 hat 2000 Leute, also sind nicht klein. Damit man sich's ein bisschen vorstellen kann, 600 Leute von uns arbeiten nur an Software-Themen. Ungefähr 600 sind so wie ich sehr an diesen Tech-Beratungsthemen aktiv und 600 Leute machen so Projektleitungen für unsere Kunden. Einerseits, um Kapperspitzen abzufangen, aber auch um wirklich einen Blick von außen zu kriegen, damit man nicht so stark im eigenen Saft schmort. Und Alex, das ist ja ehrlicherweise auch Thema von diesem Podcast, mal so einen Blick von außen auf diese ganzen Themen zu bekommen.
Und vielleicht nochmal eine makroökonomische Frage von mir. Ich bin ja vor allem in der E-Commerce-Industrie unterwegs. Die leidet so ein bisschen, weil natürlich danach Corona jetzt die Umsätze nicht mehr so steigen, wie man das da während Corona gelernt hat. Die großen Plattformen gewinnen hinzu, die mittelgroßen Unternehmen, die haben es irgendwie schwer, verlieren dann Umsatz, die Preise kommen runter, die Margen kommen runter, also ist eher so ein großes Klagen in meiner Retail-Industrie. Jetzt alles beim Thema Batterie und Mobilität, boomt es bei euch, könnt ihr euch vor Anfragen kaum retten? Das wäre ja, wenn man quasi die Presse so ein bisschen verfolgt, könnte man das ja vermuten, oder ist das auch gar nicht so ein ganz einfacher Markt.
Aber es brummte, muss man sagen, also wenn du von 0 auf 300 wächst oder als Firma von 600 auf 2000 Leute in den letzten 4-5 Jahren, dann würde ich schon sagen, das kann man Brummen nennen, da darf man nicht unzufrieden sein. Das zweite Halbjahr ist wahnsinnig schwierig, auch wir merken das, auch unnötigerweise muss man sagen, dadurch, dass die Elektroautoförderung weggebrochen ist, die Förderung für den Bau ist weggebrochen und ich sage auch gar nicht, dass man da hätte nichts machen sollen, aber schrittweise wäre erheblich intelligenter gewesen, als das Ganze hart zu machen, weil das hat einfach die Käufer völlig verunsichert und auch in unserem geliebten Energiemarkt sind die Käufer extrem verunsichert. Soll ich mir jetzt das Thema PV-Anlage, Batteriespeicher wirklich aufs Dach binden? Ist das ganze Thema Wärmepumpe wirklich die Zukunft? Und wie kombiniere ich das mit dem Elektroauto, was jetzt ich selbst zahlen muss und kommt dann eine Förderung wieder, ja oder nein? Ich glaube, das ist ja für deine Hörer auch und Hörerinnen total spannend. Das hat wirklich zu irre viel Verunsicherung geführt. Das hat dazu geführt, dass Business runtergeht, ganz klar. So ehrlich muss man sein. Und ich hoffe einfach, dass jetzt die nächsten Monate wieder ein bisschen Stabilität und Sicherheit einhergeht, weil diese totale Unsicherheit, mag man meinen, ist voll beraterfreundlich und da machen die Geschäft ohne Ende. Aber ich gucke wirklich, also das ist Passion, Leidenschaft, was ich hier mache mit der Elektromobilität, mit der Energiewende. Und ich finde, man muss auch noch mit einem Vernunftsauge auf die Themen gucken, dass eben genau die Freunde und Bekannten, dass man das plausibel begründen kann, warum man dahinter steht und warum das die Zukunft sein soll. Und im Moment fallen mir die Argumente halt leider immer mal wieder schwerer. Und deshalb wäre es jetzt gelogen zu sagen, es brummt wie verrückt. Also wir sind heilfroh, dass wir sehr, sehr gut durch diese schwere Zeit kommen. Das ist aber jeden Tag extrem harte Arbeit für alle von uns. Und jetzt, wie gesagt, schauen wir mal, dass wir wieder mehr Stabilität bekommen.
Okay, dann versuchen wir mal die Stabilität des Heimspeichermarktes zu ergründen. Als ich 2018 oder 2019 habe ich meine Solaranlage zu Hause gebaut. Da gab es einen Paketpreis von, was hat es damals gekostet? 9 kW Peak mit 6 Kilowattstunden Speicher und ein Wechselrichter hat 22.000 Euro Komplettpreis gekostet damals. So, und wir verbrauchen auch groß. Deswegen haben wir, glaube ich, 80% Eigenbedarf. Das funktioniert ziemlich gut für uns. Wenn ich mir jetzt aber diesen Heimspeicher so individuell mal so durchrechne und überlege, okay, diese 1000 Kilowattstunden, die da eingespeichert werden im Jahr und wieder rausgespeichert werden, und dann sage, okay, würde ich das jetzt am freien Markt kaufen und diese 1000 Stunden sozusagen mit meiner Prämie verrechnen, dauert es irgendwie 20 Jahre, bis ich das rechne. Macht eigentlich gar keinen Sinn, das gekauft zu haben. Das ist gut fürs Gefühl, aber hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn er lange genug hält, amortisiert er sich zumindest. So, jetzt beobachte ich am Markt aber, dass der Speicher isoliert hat vielleicht 4.500 Euro gekostet. Also ich glaube 800 Euro pro Kilowattstunde, grob. Ja. Sodass die Preise sich fast schon halbiert haben. Und dann schickt mir Erik, ein guter Kumpel aus der Firma, immer Links von MyDeals und sagt, guck mal, hier gibt's wieder einen Heimspeicher für ein Balkonsolarkraftwerk, 5 Kilowatt Speicher, teilweise 800 Euro. Also ich sage, das kann doch gar nicht sein. So billig bauen die noch nicht mal in China, diese Speicher. Jetzt bin ich ein Stückchen verunsichert. Auf der einen Seite, weil ich weiß, ab so 200 Euro pro Kilowattstunde sozusagen Speicherkapazität lohnt sich das für mich im Keller. Ja, könnte ich eigentlich aufstocken, aber ganz so billig sind die Qualitätsanbieter dann doch nicht. Bei mir ist der Speicher von BYD. Vielleicht kannst du ein bisschen diesen Markt mal so erklären. Du wirst wahrscheinlich dauernd konfrontiert von bekannten Verwandten, die sagen, hier Markus, hier gibt's bei Netto was im Angebot, soll ich mir die Batterie kaufen oder nicht? Wie erzählst du denen das dann? Was ist los?
Ja, die ehrliche Antwort ist, wie ist denn der Claim? Dann geh doch zu Netto. Ich glaube schon. Ne? Also die Antwort ist erstmal, Leute, habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt? Und das finde ich mal am allerwichtigsten. Es gibt ja, finde ich, ganz, ganz tolle Blogs und Internetseiten, die das, also das PV-Forum, das macht das ja schon ewig. Da habe ich auch immer bei mir recherchiert. Ich habe jetzt die zweite PV-Anlage. Und ob die sich rechnet, also bin ich so wie du, ich würde es mal nennen, Enabler der Technologie. Und das finde ich ja gar nicht schlecht, weil ich berate diese Themen, also muss ich das auch selbst haben. Deshalb habe ich jetzt nicht auf den letzten Euro geguckt, sondern sag, über meine Projekte hole ich das rein. Grundsätzlich ist es, finde ich, nochmal wichtig, ein bisschen mal zu vergleichen. Das ist ja ganz wichtig, mal zu schauen. Ne? Du musst schon ehrlicherweise sagen, wenn du die führenden Anbieter siehst, und wir müssen das ja mit Installationen dann auch rechnen, dann sind die 500 Euro pro Kilowattstunde auf jeden Fall richtig, inklusive Installation, Tendenz fallend, was toll ist. Wenn du dieses MyDeals-Angebot siehst, das ist in einer völligen Sensation. Ne? Da reden wir über 150 Euro die Kilowattstunde. Das sind die Preise, die die Automobilindustrie Pi mal Daumen zahlt. Ne? Also das muss man sich tatsächlich auf der Zunge dann zergehen lassen. Es ist jetzt aber auch schwer, weil das MyDeals-Angebot muss ja noch installiert werden. Also du musst jetzt einen Elektriker finden, der sagt, hey, super, ich stehe total auf MyDeals-Angebot und ich kann dir völlig unbedenklich dieses System einbauen.
Ich glaube aber, dieser Akku, den ich dir da geschickt habe, das war so, ich habe mal in diesem MyDeals Forums-Thread dann so durchgeschaut, da sind dann selber viele zum Elektriker geworden und einige haben das dann auch, das hat mich so ein bisschen erschrocken, einige haben das dann quasi neben ihren Kleiderschrank gestellt, einfach zwei Kabel reingesteckt, an die Solaranlage angeschlossen, an die 4, 5 Paneele, die sich draußen hingestellt haben, da war ich so, oh, okay, das ist jetzt ja, wenn man, also, versuche mich von den sensationslustigen Pressemeldungen immer zu befreien, aber mir ist schon klar, wenn so ein Ding einmal anfängt zu brennen, neben dem Kleiderschrank, ist der Drops gelutscht. So, da hätte ich jetzt ja noch Angst. So, hättest du auch Angst, dir sowas neben den Kleiderschrank zu stellen?
Ja, ich würde sowas niemals machen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich das seit 20 Jahren mache und es unser Job auch gewesen ist, durchgehende Batteriezellen, so nennen wir das, also Events, die wir herbeigeführt haben durch Nageltests. Also kann man sich ja, glaube ich, ganz bildlich vorstellen. Man haut da wirklich einen Nagel durch die Batteriezelle. Dadurch entsteht ein Kurzschluss, weil Anode und Kathode in Verbindung kommen. In dem Moment passiert dieses Event und dann als erstes gast das Ganze, weil da sehr, sehr viel Gas drin ist, durch den Elektrolyten und so. Die Materialien verbinden sich und dann fängt es auch an zu brennen. Ne? Das muss man einfach wissen. Und jetzt haben die richtig guten Zellhersteller natürlich extrem viele Sicherheitsmaßnahmen, dass das genau nicht passiert. Und bei einem Speicher, der 150 Euro im Einkauf kostet für ein Balkonkraftwerk, kann das gar nicht auf diesem Qualitätsniveau sein. Und deshalb bin ich hundertprozentig bei dir. Ich würde mir das nicht neben den Schrank stellen. Und deshalb meine ich, ich würde auch immer bei so einem Thema einen Installateur wenigstens zu Rate ziehen, weil es ist ja nicht jeder so wie wir bei P3 tagtäglich mit diesen Dingen auseinandergesetzt.
Aber die Installateure doch auch nicht. Wenn ich jetzt, ich benutze mal meinen Nachbarn hier als Beispiel, Reinhard, der ist Elektriker. Du, was soll der denn dazu sagen? Also der guckt sich quasi möglicherweise noch an, was steht da in der Anleitung sozusagen drin, wie rum muss das angeschlossen werden, schließt das, aber der kann ja auch nichts zur Qualität sagen. Der hat ja auch kein Batterietestgerät, um irgendwie die Qualität zu testen. Und wir kommen ja noch später nochmal dazu, diese Zellchemien verändert sich ja auch so. So, welcher Installateur, den man normalerweise im Zugriff hat, kann denn was zu einer Batteriequalität sagen?
Ja, okay, da bin ich in einer glücklichen Situation, dass ich diese Leute wahrscheinlich anziehe und die sich auch bei mir melden. Also ich kenne echt richtig viele Elektroinstallateure, die sind ja auch oft Vertriebspartner für die unterschiedlichen Firmen und haben dann auch mehrere Produkte, also ich nenne mal ein paar, Ecoflow, BYD, Sungrow, Senex, Sonnen, E3DC aus Osnabrück. Also die haben diese Firmen im Portfolio und die können schon ganz gut beurteilen, was die Unterschiede sind, weil damit verdienen die ja ihr Geld. Und ich würde den mindestens zu Rate ziehen, wenn der natürlich sagt, schmeiß dein Billigangebot weg und nimm einen teuren Speicher von mir, dann muss man das auch akzeptieren, dann muss man zu Reinhard gehen oder du musst Reinhard natürlich mit mir connecten, damit ich eben die Basics zusammenlegen kann. Aber ja, also ich kenne ganz, ganz viele Installateure und die sind super wichtig für die ganze Industrie, um die Energiewende zu gestalten, die sich damit echt gut auskennen und die Unterschiede auch ganz klar benennen können in der Qualität.
Okay, dann kommen wir mal zu deinem Eingangsstatement sozusagen, zu den Preisen. Du hast ja hier so eine kleine Tabelle aufgemalt auch. Da sind ja dann auch die Wechselrichterkosten mit dran. Bei vielen dieser Batterieangebote, die wir jetzt aus sozusagen aus dem Internet bekommen, sie sind natürlich oft ohne Wechselrichter. Die gehen davon aus, dass man entweder an der Balkonsolaranlage schon so einen kleinen Wechselrichter dran hat, der in die Batterie einspeist, oder dass es sonst wo im System schon einen Wechselrichter gibt. Ne? Bei uns ist das zum Beispiel Kostal, anderen dann irgendwie Huawei, anderen wieder SMA. Und du hast gerade gesagt, 150 Euro ist der Preis, den die Automobilindustrie zurzeit zahlt pro Kilowattstunde. Für eine Batterie ist das schon all in. Also nehmen wir mal ein durchschnittliches Auto, ein durchschnittliches großes, also machen wir 50 Kilowattstunden Kapazität, also 50 mal 150 Euro, reden wir über 7.500 Euro, die ein Automobilhersteller heute an einen Batteriehersteller zahlt, um so eine Batterie zu bekommen. Ist das korrekt?
Je nach, also das ist auf jeden Fall all in, je nach Verhandlungsstand. Also es gibt auch welche, die zahlen 100 Euro, also so ein Tesla schafft es sogar zum Teil, das hängt immer mit den Rohstoffpreisen, aber ganz wichtig zusammen, der hat auch schon für 80 Euro tatsächlich angeboten, die 50 kWh, also die sind ein bisschen größer, die Batterien bei Tesla, aber das ist auch wichtig. Ich habe mal mit 1.000 Euro die Kilowattstunde in der Automobilindustrie angefangen, wir sind sehr schnell auf 500 runter. Dann waren wir schon tief. Elon Musk hat ja auch sogar die 70 damals für Tesla angekündigt. Dann sind die Rohstoffpreise aber explodiert zur Corona-Zeit. Ukraine-Krieg hat den Rohstoffen auch nicht gut getan. Aber mittlerweile sind wir Anfang der 100 Euro, was natürlich dazu führt, dass die E-Autos auch tatsächlich günstiger werden können. Weil das heißt ja immer so, es gibt keine bezahlbaren Elektroautos. Das ist aber nicht so. Und wir sehen diesen Preisverfall tatsächlich ja auch toll bei den stationären Systemen. Das hast du ja selbst beschrieben, was du damals bezahlt hast, was ich damals bezahlt habe und was heutzutage dann möglich ist.
Okay, und was heißt das? Bleiben wir mal bei diesen 100 Euro. Also jetzt, wie gesagt, das ist 50 Kilowattstunden, das wäre jetzt, das ist, glaube ich, das, was jetzt im Corsa E zum Beispiel verkauft. Also quasi in einem Kompakt-E-Auto wird so eine 50 Kilowattstunden Batterie verkauft. Das heißt, der Stellantis-Konzern hat da quasi Kosten von 7.500 Euro drin. Nehmen wir mal an, das sind Bruttokosten. Vielleicht haben sie gut verhandelt. Wollen ja dann für das Auto irgendwie 22.000 Euro haben. Das heißt, ihnen bleiben noch grob 15.000 Euro sozusagen, mit dem sie den Rest des Autos bauen können. Plus, sie müssen auch ein bisschen Marge machen, weil die ja, es gibt ja den Mythos im Markt, dass die E-Autos, das sind 50% sozusagen Kosten sind in der Batterie. Aber das ist ja jetzt ja schon nicht mehr so. Auch bei einer 100 Kilowattstunden Batterie, die zum Beispiel in so großen Autos in einem EQS verbaut werden oder in vielen sozusagen größeren Luxuslimousinen, da reden wir ja von dann in diesem Fall, wenn es noch gerade, wenn wir Richtung 100 Euro gehen, dann nur noch von 10.000, 15.000 Euro Batteriekosten bei einem Auto, was dann 70, 80, 90.000 Euro kostet. Also gerade mal 15%. Und das sind ja wieder, dann ist das ja nicht mehr der ausschlaggebende Faktor für die Automobilproduktion. Das heißt, da sind wir eigentlich schon drüber hinweg.
Richtig, das muss man ganz klar sagen. Also diese mehr mit den 50% Batteriekosten, die ist vorbei. Es gibt genug andere von den Sachen, auch das Thema Recycling ist mittlerweile irre gut gelöst. Also ich muss mich natürlich, Alex, ständig mit sowas auseinandersetzen. Und ich sage auch nicht, es ist alles total easy und gelöst. Aber wichtig ist, dass man die Basics, und deshalb vielen Dank für die Zusammenfassung, dass man das auch nochmal so ein bisschen verstanden hat, wie die Zusammenhänge sind.
Aber dann komm nochmal zurück zu dem Ursprungsfrage, mit der ich jetzt zu dir herangetreten bin. So, wenn ich jetzt sozusagen den Sungrow BYD Sonnenspeicher in den Keller baue, also da bin ich dann mit Installation vielleicht jetzt bei 500 Euro, nicht mehr bei 800 Euro, vielleicht Ende nächsten Jahres bei 400 Euro. Das ist sozusagen für den großen Speicher, der dann permanent mitläuft. So, wie können dann aber solche Anbieter, ich habe jetzt quasi den Namen sogar vergessen von dem MyDeals Angebot, wie kann es denn sein, dass die dann auf einmal für 150, 120 Euro und da reden wir quasi nicht nur von der Zelle, sondern wir reden ja von dem ganzen Paket. Die ist ja noch verpackt, da ist eine kleine Elektronik obendrauf, da gibt es noch eine App obendrauf. Wie kann das denn sein, dass das, und das ist ja der Endkundenpreis in Deutschland, also ich bekomme für 800 Euro eine 5 kWh Batterie. So, die kann ich mit einer App ansteuern, die kann ich an einen kleinen Mikrowechselrichter anbauen. So, ist das irgendwie Ausschussware? Ist das irgendwie noch von irgendwelchen nicht seriösen Fabriken in China noch so ein bisschen zusammengeklebt, dass es irgendwie das erste Jahr hält? Wie geht denn das?
Ja, der Anbieter Felicity hatte ich gerade noch mal geguckt. Das habe ich natürlich auch noch nie gehört, gebe ich auch zu. Ich kenne viele Zellhersteller aus China. Das ist jetzt reine Spekulation. Ich nenne vielleicht einfach mal Gründe, warum man das schaffen kann. Das eine ist Überkapazität, warum sowas gehen kann, ne? Das heißt, die haben das tatsächlich wirklich noch übrig gehabt und können das jetzt sehr günstig verkaufen. Das haben wir mal immer wieder. Das andere ist, es ist Ausschussware. Das heißt, es konnte in der Automobilindustrie, da haben wir wahnsinnig enge Grenzen bei der Spezifikation, für die Automobilindustrie nicht genutzt werden. Aber die ESS, also die Energy Storage System Industrie, hat weitere Specs. Das heißt nicht, dass die gleichzeitig unsicher sind, sondern man lässt die Zellen sozusagen ein bisschen weiter auseinanderlaufen. Das ist nicht alles so eng bemessen mit Standards und Regulatorik. Das können
Was heißt weiter auseinanderlaufen? Die können dann zum Beispiel nicht im Hochvoltbereich eingesetzt werden, aber für einen 230-Volt-System funktioniert es dann noch.
Das ist, dass die Spannung, ne? Also du hast, wenn die Zelle 100% hat, dann hast du über 4 Volt, 4,2 Volt vereinfacht gesprochen. Das kann dann auch sein, dass die nur bis 4,1 Volt geht. Das wäre im Automobilbereich sofort ein Ausschlusskriterium, ne? Die würde ausgesiebt werden in dem Moment. Das meine ich, wenn Spannungen vielleicht ein Stück weit auseinanderlaufen. Also in der Automobilindustrie muss ein Teil wie das andere sein. Wir nennen das 100% gerade Auslauf, Hochindustrialisierung. Im stationären Bereich hast du nicht diese irre hohen Anforderungen aus der
Ah,
Automobilindustrie.
okay. Und ist das auch der Grund, auch wenn wir es ein bisschen abschweichen, ist das auch der Grund, warum so Northvolt oder andere es so schwierig haben, ihre Produktion hochzufahren, weil es so schwierig ist, diese 100%, diese Spitze
Ja.
zu treffen? Und wenn man dann auf einmal 50% der Produktion eben nur noch 4,1 Volt sozusagen Spannung erzeugt, dann funktioniert der ganze Business Case nicht mehr. So.
Einfach gesprochen ist das so, ja.
Ah, okay. Also, gehen wir zurück zu Felicity, zur Felicity-Batterie. Würden wir jetzt noch mehr Werbepartner hier im Podcast haben, hätten wir uns natürlich diese Batterie auch gekauft, dann würden wir jetzt ja gemeinsam in Berlin zerlegen und mal so einen Nagel da reinhauen. Das würde ich auch gerne mal sehen, was dann
Das
passiert.
müssen wir bei Spezialisten machen, aber wir würden sie zerlegen, unser Sicherheitskonzept und das alles angucken und den Nageltest, da haben wir dann befreundete Unternehmen, die das machen, weil da musst du spezielle Absaugungen etc. haben.
Ach so, also das kann man jetzt nicht einfach auf einer großen Betonplatte unter freiem Himmel macht man da so einen Nagel rein und guckt, was
Nicht auf
passiert.
deine Farm gehen oder auf meine Farm und das in die Luft jagen, auf gar keinen Fall, nein.
Okay, alles klar. Aber die bei diesen es gab jetzt nicht bei dem Angebot, aber bei anderen sozusagen kann man auch mal so ein bisschen reinschauen in die Elektronik und da sehe ich quasi als Laie, dass zum Beispiel das ganze Thema Dichtigkeit, also sozusagen Regendichtigkeit, was sozusagen, das ist da oft gar kein Thema. Es gibt gar keine Gummidichtung oder andere Dichtungsmöglichkeiten. Das ist einfach zusammengeschnitten. Also sieht aus wie so ein Modellauto, was man sich zu Hause auch zusammenbaut. Das ist einfach so Plastik auf Plastik. Und dann sehe ich auch so Verbindungsstecker, die ich auch aus dem Modellautobau kenne. So XT60, XT90 Stecker, bei denen ich weiß, okay, das funktioniert jetzt mal für 10 Minuten Vollgasfahren beim Modellauto mit so einem 6S-Akku. Dann ist das Kabel aber auch schon richtig, richtig, richtig warm.
Ja.
Würde ich damit den Wasserkocher mal eine Stunde laufen lassen oder den mobilen Herd irgendwie im Camping-Einsatz. Auf jeden Fall nicht über diesen Stecker. So, das sehe ich aber jetzt nur auf Basis dieser Bilder. Hast du dich damit ein bisschen stärker mal beschäftigt? Also, ich meine, die Leute, die das da in China zusammenbauen, die sind ja nicht doof. Also, die werden das ja nicht bauen, damit das dann hier bei nächster Gelegenheit abfackelt. Also, es wird ja schon irgendwie funktionieren, oder?
Also es wird irgendwie funktionieren. Ja, natürlich haben wir uns damit beschäftigt. Man muss sich die Historie auch angucken. Ich mache das jetzt ja schon seit fast 20 Jahren. Als ich am Anfang rübergeflogen bin, da mussten die Chinesen tatsächlich noch ganz, ganz viel lernen, was sie ja, das ist ja auch ihr Ruf, dann sehr, sehr schnell getan haben. Ne? Wenn du am Anfang die Gehäuse dir angeguckt hast, die Kontaktierung, das hat überhaupt noch nicht den Standard gehabt, den wir uns wünschen. Ne? Die waren teilweise noch verformt, nicht richtig aufeinander gelegen, die Gehäuse, die Schweißnähte unsauber, die wir sehr, sehr sauber brauchen. Das Thema technische Sauberkeit ist ein Riesenthema. Wir dürfen keinerlei Partikel in der Zellfertigung haben, weil das dazu führen kann im Worst Case, dass so ein Partikel unseren Schutzschicht, den Separator zwischen Anode und Kathode, durchdringt und dann kann es zu einem Kurzschluss kommen. Das alles würde ich tatsächlich für deutsche OEMs ausschließen, auch für die meisten europäischen. Und damit man auf alles verhindert. Das ist ja genauso, wenn du ein Benzinfahrzeug hast, da wissen wir ja auch, dass die mit dem Tank explodieren können. Also es sind einfach hohe Qualitätsanforderungen. Wenn du zu so einer Bastelbude gehst und das sind Konfektioniere, die du gerade ansprichst, ja, dann kaufen die diese Zellen ein für sehr, sehr günstig und dann verschweißen sie diese Zellen auch zu Blöcken, um daraus Packs zu machen. Das funktioniert hier und da ja auch total gut. Aber die Eingangsfrage war ja, stelle ich mir das neben den Schrank? Und lass es nur 99% sicher sein. Das heißt, von 100 Speichern brennt einer neben meinem Schrank. Und das möchte ich wirklich zu 100% ausgeschlossen haben. So kann man es vielleicht so ein bisschen besser verstehen, warum das kein Schrott ist und warum ich auch nicht sagen würde, die haben keine Ahnung oder so. Aber es ist deutlich mehr Risiko, dass die Kontaktierungen irgendwo nicht sauber funktioniert haben, dass Partikel vielleicht drin sind, die zu einem Event führen können, was ich zu 100% vermieden haben will.
Okay, das heißt, für das selbstgebaute Go-Kart, was in einer was in einem feuerfesten Carport steht, für das E-Go-Kart könnte das eine Lösung sein. Kann man da zugreifen. Aber ansonsten wird es ein bisschen eng. Du hast in deiner, sozusagen, ist mir in der Vorbereitung auch eine Präsentation geschickt. Da hast du als einen Grund, möglichen Grund angegeben, dass der Zertifizierungsgrad unterhalb des VDE 25, also 250/50 Standards ist. Das ist natürlich für mich extrem begehrtes Stammtischwissen. Was ist das genau für ein Standard, den ich da dem nichts zitieren muss?
Ja, genau. Also wir nennen das einfach einen Goldstandard. Das sind die typischen Zertifizierungsanforderungen, die immer Sicherheit und Qualität beinhalten. Ne? Das haben wir hier nochmal ein bisschen ausgeführt. Also das Thema Produkteigensicher. Also das Produkt muss eigensicher sein. Es kann halt nicht sein, wenn das in einem Carport steht und mal 6 Monate nicht genutzt wird, dass es zu einem Event kommt. Gewisse Gewährleistungen müssen hier erfüllt sein. Und das haben wir bei den deutschen Serviceanbietern. Da ist der Service einfach viel, viel besser. Hier aber auch ein BYD, ein Sungrow bietet mittlerweile einen sehr guten Service. Das sind für uns alle Dinge, die funktionieren. Und das steht hier auch in der Präsi einfach nochmal, dass wir das geschrieben haben. Du willst diesen Goldstandard, das heißt die strengstmöglichen Sicherheitsanforderungen hier einfach mit abgebildet haben, damit nichts passiert. Das sind auch IP-Schutzklassen, das heißt, das kennt man ja ein bisschen vom Handy. Ich kann ein Handy mittlerweile ja ins Wasser werfen, es soll eigentlich nichts passieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber damit machen die ja Werbung. Das ist auch wichtig, weil du hattest eben den Punkt gesagt, das Gehäuse ist undicht, da kann Wasser eindringen, das führt zu Rost und Rost kann zum Kurzschluss führen. Das sind alles Dinge, die wir vermeiden wollen durch diesen Goldstandard, weil alle Zertifizierungen und Produktsicherheitsanforderungen erfüllt sind.
Okay, gut, dann weiß ich, aber das könnte jetzt erstmal jeder, auch bei MyDeals oder auf der Webseite, könntest du hier erstmal hinschreiben, erfüllt diesen Standard. Das ist ein bisschen wie das CE-Kennzeichen. Das drücken ja quasi die Unternehmen, die bei Temu ihre Produkte verkaufen, auch einfach auf die Packung. Das ist ja die Selbstauskunft, hey, wir erfüllen alle Standards, hier ist das CE-Zeichen. Als dubiose Hinterhofbude, die noch irgendwo ein bisschen Kathodenabfälle verarbeitet, könnte ich das auch einfach aufschreiben. Oder gibt es irgendwo eine Übersicht, wo ich weiß, aha, wenn da der Name des Herstellers drinsteht und daneben auch diese Zertifizierung, dann passt es.
Ja, genau. Das sind zum Teil ja auch VDE-Zertifizierungen. Ne? Das muss halt vom TÜV abgenommen werden. Das ist wie bei deinem Auto. Das muss TÜV geprüft sein, damit es weiter kann. Also du kannst alles draufschreiben, Alex. Ne? Das weißt du besser im E-Commerce-Bereich als ich.
Aber na, was heißt das denn hier? Stimmt doch gar nicht. Ja, aber ist recht gut.
Aber wenn etwas passiert und es stand da drauf und du kannst ohne Probleme nachweisen, dass das Produkt das halt nicht erfüllt, was hier der Fall ist in diesem sehr, sehr günstigen Angebot, dann bekommst du halt richtig Probleme. Und das finde ich auch wichtig. Deshalb haben wir das einfach mal hier für Goldstandard genannt, damit man sich das besser vorstellen kann.
Okay, dann vielleicht nochmal zurück zu einer dieser Grundsatzfragen. Braucht man diesen Heimspeicher? Die Rechnung, die ich gemacht habe mit der Amortisationsdauer, die basiert natürlich darauf, dass der Speicher, den ich jetzt an diesem Kostalwechselrichter habe, der wird ja nur genutzt, wenn es Überschuss Solarenergie gibt. Nun bin ich natürlich als Nutzer eines variablen Stromtarifs und demnächst gibt es ja auch noch variable Netzentgelte, habe ich jetzt ja gelernt, weil ich ja dem Philipp Schröder von 1,5 immer folge. Das wäre viel schlauer, wenn der Speicher anfängt mitzudenken und auch aus dem Netz geladen wird, wenn der Strom günstig ist. Jetzt haben wir hier in Schleswig-Holstein aufgrund der riesigen Netzentgelte nicht so einen hohen Spread. Das hast du in der Präsentation auch mal aufbereitet, dass der Tagesspread eigentlich im Schnitt 11 Cent ist. Das sehen wir ja eigentlich in Kiel nicht. Ich sehe da eher einen geringeren, aber grundsätzlich kann ich durch diesen Spread, der ja größer wird im nächsten Jahr, durch die flexibilisierten Netzentgelte, ja eigentlich davon profitieren, unabhängig von meiner Solaranlage, dass der Speicher genutzt wird. Dann dürfte sich die Amortisation massiv verkürzen. Dann lohnt es sich doch dann wieder eigentlich für jeden. Dann lohnt es sich ja sogar für diejenigen, die keine Solaranlage haben. Die könnten sich dann wahrscheinlich je nach Förderungsmodell eigentlich nur einen Speicher hinstellen, damit sie dann nachts für 20 Cent laden, ihren 10 kW Speicher und tagsüber oder in den Abendstunden den halt smart nutzen. Das erlebe ich jetzt, also ich kann das zum Beispiel beim Speicher nicht machen. Ich habe auch noch gar keine Möglichkeit gefunden, wie ich das mit dem Quartalwechselrichter steuern kann. Versuche ich aber noch rauszufinden. Bisher braucht man da ein 1,5 oder es gibt, glaube ich, so einen, irgendwie von SMA gibt es auch so einen Smart Meter Ansatz. Kommt das jetzt? Ist das eigentlich der neue Ansatz, wie man diese Anschaffung rechtfertigt außerhalb der Solaranlage?
Genau, sind zwei Themen. Ich fange mal mit dem ersten an. Das finde ich nämlich super spannend, weil ich das jetzt vor kurzem gerade diskutiert habe. Also diesen Spread im Schnitt 10 Cent, in der Spitze 20 Cent. Den kann ich tatsächlich nutzen. Und ich habe jetzt witzigerweise mal mit einem Berater gesprochen, der sich auf Landwirte spezialisiert hat. Also gerade letzte Woche, ganz aktuell, weil er hat mir gesagt, hey Markus, ich habe schon erfahren, also ich kannte ihn vorher gar nicht über Connections dann sozusagen, dass du dich mit dem Thema Batterien etc. beschäftigst. Ich habe hier Landwirte, die müssen Kartoffeln trocknen und Landwirte, die haben Biogasanlagen. Und die beschäftigen sich jetzt mit der Zukunft, weil EEG-Förderung läuft aus und so weiter. Und die
Kartoffeln müssen getrocknet werden?
Ja, die müssen Kartoffeln trocknen mit riesen KWHs dahinter. Und der hat jetzt den ersten Speicher gerechnet. Also dann reden wir auch schon mal über 500 oder 1000 Kilowattstunden. Und hat dann diesen Spread nur genutzt, ne? Und Amortisationszeitraum hat er gerechnet, waren 5 Jahre, habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Aber da wird der Landwirt und die Landwirte rechnen mit sehr spitzem Bleistift, super hellhörig. Und der wird jetzt, weil es auch, hast du schon erwähnt, einige Förderungen noch für das Thema gibt und so weiter, der wird das jetzt mal aufbauen dafür und ich bin super neugierig, weil ich das bisher nur mit Elektroautos rauf und runter und Second-Life-Batterien gemacht habe, was da rauskommt. Also der Landwirt lädt seinen 1000 Kilowattstunden Speicher mit diesem 10 Cent Spread, wie wir es eben aufgemalt haben. Das heißt, wenn viel Bedarf ist, an Flexibilität, so nennen wir das ja, ne, dass er Strom aus dem Netz ziehen soll, dann lädt er viel, viel günstiger diesen Strom rein. Und Landwirte sind ja auch ein Stück weit Unternehmer. Das heißt, die haben da noch 1, 2, 3 Begünstigungen, die wir als Privatleute nicht haben. Und da eine Trocknung durchgehend ist von Kartoffeln, da kannst du nicht einfach mit aufhören, ist er dadurch viel flexibler und spart, sagen wir einfach, bei dem Verbrauch, den er hat. Und er spart von 50.000 Kilowattstunden, habe ich auch nicht nachgeprüft, ist aber irre viel. Was? Und dadurch wird er pro Jahr.
Aber 50.000 Kilowattstunden pro Jahr ist ja gar nicht so viel. Da würde sich doch so ein 1000 kWh Speicher, der kostet ja schon 1 Million mit unserer Rechnung hier. Also wir reden über 1 Megawattstunde Batterie. Der würde 1 Million kosten. Da müsste er jeden Tag nochmal, um das refinanzieren zu können, müsste er eigentlich das ganze Jahr über Kartoffeln trocknen. Das funktioniert doch eigentlich nur für den Biogasunternehmer, der auch noch ein Wärmenetz betreibt und eine Inselnetz.
Vielleicht hat er Biogas und Kartoffeln. Wie gesagt, ich fand es erstmal nur spannend, diesen Case. Ich muss das dann nochmal, wenn du so genau nachfragst, fragen, ob das sogar eine Kombination von beiden war. Aber unterm Strich baut er das jetzt auf, hat eine super nice Amortisation von dem Ganzen. Und das zeigt ja dein Beispiel, dass das tatsächlich interessant wird. Und damals, wir haben das mal angefangen, vor 10 Jahren zu rechnen. Wir haben nie einen Case gefunden. Und ich finde es natürlich wieder super spannend, wenn wir jetzt in Cases reinkommen, die funktionieren, die Flexibilität bereitstellen. Das finde ich super. Genau, das war der erste Punkt. Der zweite, hilf mir nochmal, das war nämlich die letzte Frage von dir eben.
Das wäre ohne Solaranlage, dass sich das Ganze lohnt. Und wir haben quasi wir haben jetzt, nächstes Jahr kommen wir den Netzentgelte müssten ja flexibilisiert werden. Jetzt weiß ich nicht genau, ich bin jetzt bei Schleswig-Holstein Netz, das ist mein Netzanbieter, was die da jetzt an Tarifen überhaupt ermöglichen. So am Ende sind ja die Netzeinnahmen müssen ja gleich bleiben. Das heißt, es gibt dann Zeiten, wo es ein bisschen teurer wird, Zeiten, wo es deutlich günstiger wird. Heißt, der Spread muss ja steigen. Also muss deutlich steigen. Wir reden dann über 20 Cent jeden Tag. Und dann lohnt es sich ja auf jeden Fall, so eine smarte Batteriesteuerung zu haben, die ich noch nicht habe, wo ich mich jetzt einfuchsen muss und mich auch frage, welches System ist das führende System, was das steuert? Weil das Ding muss ja richtig viel wissen. Das muss ja meine ganzen Verbraucher kennen. Das muss die Erzeugung kennen. Das ist ja, wer macht das? Also wenn man jetzt nicht in so einem 1,5 Setup drin hängt, wo ist das der Wechselrichteranbieter? Ist es nochmal irgendeine Zwischenlösung? Es könnte ja auch eine Software sein, weil am Ende des Tages ist ja nur ein Kommando der Batterie zu sagen, hey, jetzt laden, da muss jetzt ja kein Relais geschaltet werden. Schwierig. Wie geht denn das? Wie machst du das denn? Hast du dir irgend so einen kleinen Raspberry Pi irgendwo hingestellt, bei dem alles läuft?
Ja, also wir nennen das ist ja das EMS, ne? Das Energiemanagementsystem, oder das Wort HEMS hat man vielleicht auch mal schon gehört, das Home Energy Management System. Pionier. Wer echt gut funktioniert hat, ist der Sunny Home Manager von SMA gewesen. Die hast du eben ja auch schon genannt.
Ah, genau, den meinte ich ja.
Die haben da echt gute Arbeit gemacht. So, jetzt gibt's aber natürlich auch SunGrow, und es gibt auch E3DC, die dynamische Stromtarife anbieten. Also das finde ich schon cool, dass es endlich integriert wird, weil ich das für den Verbraucher für essentiell halte, dass du deinen Speicher lädst, wenn er gerade günstig im Netz ist. Du kannst da ja Grenzen selbst auch einprogrammieren oder einstellen. Das ist tatsächlich gar nicht so herausfordernd. Das funktioniert gut. Wen ich dann dazu noch sehr, sehr spannend finde, sind natürlich Tibber oder Octopus, ne? Mit denen kannst du ja einen Energievertrag abschließen. Habe ich jetzt auch gemacht, weil ich die Dinge einfach ausprobieren will. Tibber hat dann ein Lesegerät, wie Optokoppler im weitesten Sinne, den du wie ein Smart Meter aber nutzen kannst, was total cool ist. Weil ich kriege ja keinen Smart Meter, wollte ich bei mir zu Hause haben.
Aber ich habe auch Tibber, und ich habe auch den Smart Meter sozusagen mit der kleinen LTE-Antenne, weil ich deutlich über diesen sozusagen Grenzwerten bin. Aber weder Tibber noch dieser Smart Meter helfen mir aber dabei, die Batterie anzusteuern. Also da kann ich nur von den flexiblen Stromtarifen
hilft man ja nicht. E3DC-System natürlich, das SMA-System hilft dir dabei, und da kommen jetzt auch viele weitere auf den Markt. Also witzigerweise gedulde ich noch etwas. Wir machen jetzt, wir bei P3 benchmarken in unserem Energy Lab in Osnabrück sehr, sehr viel. Genau diese Fragen sind auch Partner mit dem PV-Magazin oder Autobild, je nachdem, mit wem das gerade am meisten Spaß macht, weil wir eigentlich mehr Interesse daran haben, dass es dann gut veröffentlicht wird. Und da haben wir diese Systeme, die wir jetzt haben, das sind ungefähr 10 führende, die haben wir miteinander gebenchmarkt, und das wird jetzt auch bald veröffentlicht. Also es gibt mehr, es gibt Open-Source-Anwendungen sogar, was ich auch total spannend finde, weil es manche gibt, die behaupten, hey, Raspberry Pi, Open-Source drauf, das ist die Zukunft. Andere machen das über Kostal SMA, was wir gerade besprochen haben. Dann gibt's aus dem Telco-Bereich auch einige Anbieter, die hier noch aktiv sind. Der Markt.
Ja, aber für die breite Masse kann das doch, das muss doch aus einer Hand kommen. Also jetzt sozusagen, dass wir beide uns da hinsetzen und vielleicht mal versuchen, so ein Raspberry Pi zum Laufen zu bekommen und da einzustellen, so was, wer darf wann geladen werden, was ist der API-Key für Tibber, damit man den aktuellen Stromtarif ziehen kann, so was ist der Netzentgelt API-Key von SH-Netz, und bis das mal läuft, ja, wenn man das in Lebenszeit sich versucht sozusagen ausrechnen, das lohnt sich doch für niemanden. Das ist, machen wir aus Spielerei, oder du sagst es beruflich, aber bei meinen Eltern muss das doch quasi aus der Steckdose kommen. Also die müssen ja irgendeinen Anbieter finden, wo sie sagen, okay, hier, wir stellen euch eine Batterie ins Haus, die berechnen wir euch mit 50 Euro im Monat, dafür sinkt aber euer ganzer Stromtarif für so und so, dafür müsst ihr uns aber Zugriff geben auf Wärmepumpe und Co. und wir steuern das für euch durch. So, also dieses, das ganze Ding, was wir uns selber zusammen, selber aufbauen zu Hause, das muss ja zentral passieren. Anders geht das auch gar nicht, oder?
Ist so. Also es wird zentral kommen über, aber das ist tatsächlich die spannende Frage, mit der wirklich sind wir ständig konfrontiert. Wer stellt das jetzt? Du hast 1,5 Grad gesagt, die haben ein Ökosystem von pfiffigen Aachenern übernommen sozusagen, was das steuert. Der SMA als Wechselrichterhersteller sagt, hey, der Sunny Home Manager, den wir schon haben, ist super. E3DC arbeitet mit Hager zusammen. Hager steht in jedem Schaltschrank drin. Die haben auch schon Zugriff auf deinen Technikraum. Ich habe gerade mal ihr aufgemacht, dann hast du SmartFox, Clever PV, GoE. GoE macht eine sehr, sehr gute Wallbox, die den Wallbox-Benchmark Preis-Leistungssieger bei uns gewonnen hat. Dann gibt es Firmen wie Smappy. Das wird immer
größer. Könnte das auch die Wallbox sein? Wir hatten hier schon den Gründer von OpenWB. Ich bin auch selber ein OpenWB-Nutzer. Das ist ja wirklich ein beeindruckendes Gerät. Kann ja auch bidirektional, jetzt in der aktuellsten Ausbaustufe. Und da habe ich ja sogar die Möglichkeit, verschiedene Geräte anzulegen. Also das könnte mein führendes System sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich da jetzt die BYD-Batterie mit ansteuere, aber irgendwie wird es schon irgendwie gehen. Ja. Könnte das auch in der Wallbox am Ende landen? Weil da ist ja schon so ein Raspberry Pi drin, glaube ich, in OpenBB, auf dem irgendwie alles läuft. Und als das ist ja der größte Verbraucher dann, wenn man irgendwie 1, 2 E-Autos hat, macht ja auch Sinn, dass die das steuert.
Wenn du die Automobile, und das ist genau mein Punkt. Ich durfte ein Paper zum bidirektionalen Laden für den Robert Habeck mitverfassen. Da war Automobilindustrie zusammen.
Aha, jetzt haben wir den Verantwortlichen. Das ist ja nochmal ein anderer Podcast, merken wir uns.
Energieversorger. Ich habe nicht geglaubt vorher, was mich da so erwartet. Und ich war so eine Art technischer Moderator, würde ich das mal nennen. Und das ist super spannend, diese Industrien aufeinandertreffen zu sehen, ne? Und was ich dir sagen will, jo, die Automobilindustrie, Wallbox könnte das führende System sein. Die Netzbetreiber haben aber auch extrem klare Anforderungen, dass Netzausbau passiert und das Netz geschont wird. Und die Energieversorger lassen sich die Butter auch nicht von den Tibbers und Co. vom Brot nehmen. Das heißt, du hast ein krasses Ökosystem. Und dann kommt der Fissmann da noch rein oder der Stiebel Eltron, der hat nämlich die Wärmepumpe und der sagt, ey, ich bin SG ready. Das heißt, die haben jetzt auch einen Standard.
Was heißt das? SG ready? Smart Grid oder was ist das?
Ja, genau. Das heißt,
wirklich? Heißt Smart Grid?
Standard habe ich immer so abgeleitet.
Ach so, ja, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt geraten. Aber
okay. Das ist der Standard, dass du interoperabel mit allen Systemen bist. Und wir bei P3 haben so eine Plattform dann aufgebaut, weil wir gemerkt haben, ohne Interoperabilität funktioniert hier überhaupt nichts. Das heißt, das, was du sagst, versuchen wir alles zusammenzubringen, damit es funktioniert. Dein Haushalt hat auch ganz viele intelligente Devices, ne? Philipp Hue und selbst von IKEA mittlerweile gibt's das. Deine Wärmepumpe ist ein intelligentes Device, die will auch mit Kamellen. Der Miele Siemens Waschmaschine möchte auch was zu sagen haben, weil die sagen auch, ich bin Smart Grid Ready. Ich habe es übrigens nachgeguckt. SG Ready heißt Smart Grid Ready.
Und ja, okay. Für uns. Gar nicht schlecht.
Manchmal ist es doch so einfach.
Naja, aber so smart sind die ganzen Sachen ja auch nicht. Ich hatte es in einem anderen Podcast hier schon mal erzählt. Ich habe mir jetzt extra, weil jetzt unser Warmwasserboiler 40 Jahre alt war, habe ich gesagt, okay, komm, jetzt updaten wir auf ein aktuelles Modell von einem deutschen Hochleistungshersteller Weiland, ja, mit eigener Wärmepumpe. Das ist dann quasi extrem effizient, kann das Ding sozusagen erhitzen. Und dann habe ich dann den Installateur gefragt, nachdem das Ding ja stand, wo kann ich jetzt einen Netzwerkstecker reinstecken, damit ich Daten bekomme. Wie warm ist das Wasser? Wie ist die Wärmekurve sozusagen? Wo ich möchte ja gerne dann auch per App einstellen, ich bin jetzt im Urlaub oder soll ein bisschen wärmer, whatever, gibt's gar nicht. Da gibt's nur so zwei Kontakte sozusagen für ein Relais. Also, und das Menü, mit dem ich mich da durchklicken muss, um irgendwelche Sachen einstellen zu machen, also so ein Drehrad, das hat 8 verschiedene Funktionen, irgendwie 3-mal lang, 2-mal kurz. Das ist wie früher das Autoradio einstellen im Golf 3. Das ist unfassbar. So, also so richtig smart ist das gar nicht.
Hätten wir mal vorher drüber geredet. Ja, ich habe meine Wärmepumpe tatsächlich danach ausgesucht, dass ich sie SG-ready bekomme, dass sie mit meinem Speicher kommuniziert. Also genau So, E3DC-Speicher bei mir zu Hause in Osnabrück, bidirektionales Laden. Ich habe ja allen ZIP und ZAP verbaut bei mir, ganz bewusst, um die Zukunft mal darzustellen, wo jeder sagt, das stimmt doch gar nicht, das funktioniert doch nicht. Und dann hast du Vehicle to Home und dann sind diese ganzen Systeme miteinander vernetzt, damit ich die Spielereien machen kann, die du gerade beschrieben hast. Aber ich habe auch, wir sind ja im Podcast, da muss man auch was zu lachen haben, damit es nicht zu ernst wird. Ich habe 10 Monate auf mein Software-Update gewartet für meinen VW ID.5, damit er bidirektionales laden kann. Und die ganze Welt, die Szene wusste, dass ich einer der Ersten bin, der das bidirektionale Ladesystem von...
Mit welcher Wallbox?
Von Hager, E3DC.
Okay, also die kann das schon. Also es gibt fast keine, die das überhaupt kann. Also die kann das mit dem VW-Standard. Okay.
Genau, richtig. Aber du brauchst das Software-Update Höher 3.5, R 3.7. Ich hatte 3.2. Die ID.7 werden jetzt mit 4.2 ausgeliefert. Das heißt, ich beschäftige mich hier schon wieder voll nerdig mit Software-Updates. Und wenn mir einer sagt, ich habe ein ID.7, frage ich ihn erstmal, welches Software-Update hast du denn? 10 Monate hat es gedauert, jetzt ist es da und total spannend ist, dass meine Frau es auch nutzt, aber die kriegt halt schlechte Laune, wenn ich dann 10 Kilowattstunden in der Nacht aus der Batterie gesogen habe und nur 6 tagsüber nachgeladen hatte. Jetzt im Oktober hatten wir leider immer mal wieder viel zu wenig Sonne, da ist das halt blöd. Aber ich erhöhe im Kern meine Autarkie um weitere 2 Monate von 7 auf 9 Monate und fand ich wichtig.
Und das, wie funktioniert das quasi, das Abrechnungsmodell mit VW? Weil die geben ja irgendwie eine Garantie auf Kilometer, wie die Batterie halten soll oder Jahre. Jetzt nutzt du sie ja
Kilowattstunden. Also es gibt kein Abrechnungsmodell, sondern ich meine, ich habe jetzt ein Leasingfahrzeug natürlich, weil es ein Firmenwagen ist. 4.000 Stunden und 10.000 Kilowattstunden. Das ist die Batterie, damit VW sich auch schützt, dass jemand nicht extensiv die ganze Zeit...
Das steht im Leasingvertrag steht, wie viele Stunden die Batterie...
Sogar. Genau, da halte ich ja auch regelmäßig Vorträge zu, da kann ich dir auch nochmal zukommen lassen. Da steht da, die Screenshots habe ich alle drauf gemacht, damit man mal sieht, wie ist es vor Kunde von VW geregelt, sondern das ist gar nicht mal im Leasingvertrag, sondern es steht wirklich im Display. Wenn ich auf bidirektionales Laden gehe, dann sagt er mir, so und so viel hast du das schon gemacht, das ist verbraucht und für die 3 Jahre Leasing reicht es auch 10-mal. Aber ich sag mal, wir, wenn ich im Sinne Automobilindustrie spreche, wir müssen ja auch die Batterie auch schützen, weil im Moment sieht es so aus, dass der Ladezustand niedriger ist, dass es der Lebensdauer eher zuträglich, als wenn ich immer 100% geladen habe. Das heißt, es wird nicht so negativen Einfluss auf die Lebensdauer haben, aber es gibt genug Lobbyisten, die da auch wieder sagen, ja nein, das hat total den Rieseneinfluss auf die Batterie, aber ich habe das...
Und was du machst dann, machst dann Vehicle to Home oder geht da schon Vehicle to Grid?
Vehicle to Home? Vehicle to Grid ging genau dieses Paper drum. Das wird leider... Jetzt bin ich natürlich voll ungeduldig und sage, ey Leute, das ist doch alles da, es funktioniert doch und es funktioniert doch ehrlicherweise nicht anders als eine PV-Anlage, weil von der PV-Anlage speise ich nun mal auch ins Netz ein, das funktioniert ja alles problemlos und vom Auto soll es dann doch nicht gehen. Aber da ist ein eigener Podcast über den Wahnsinn der Bürokratie und Lobbyisten und was wir alles haben und das ist halt schade, weil es wäre total gut, wenn sowas einfach möglich gemacht wird.
Okay, dann wir haben ja schon wieder, wir brauchen tatsächlich noch eine zweite Folge, sozusagen. Wir haben noch nicht mal 3 Seiten hier aus deiner Präsentation besprochen, aber ich gebe ein wichtiges sozusagen, ein Stammtisch-Mythos müssen wir nochmal durchgehen, und zwar den der neuen sozusagen natriumbasierten Zellchemie. Das haben wir jetzt schon seit 2 Jahren, seitdem wir den Podcast machen, hören wir das jetzt, dass diese teuren Lithium-Ionen-Batterien, das ist bald die Vergangenheit, vor allem für Heimspeicher oder für einfache Autos, kommt jetzt die viel, 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 viel billigere natriumbasierte Batterie. Faktor 10 soll die günstiger sein. Und dann denkt sich, boah, krass, krass, krass. Ich wiederhole nur den Mythos. Was ist jetzt die Wahrheit? Wo sind wir da bei diesem Natrium-Thema oder bei dieser neuen Zellchemie? Vielleicht ist es auch gar nicht Natrium, vielleicht irgendwas anderes. Und wann löst das Lithium-Ionen in irgendeiner Form signifikant ab?
Also, 100% billiger schaffen wir nicht, weil wir sind schon irre tief in der Kostenkurve und wir gehen tendenziell, solange die Rohstoffpreise uns keinen Streich spielen, gehen wir tiefer. Wir haben nochmal 10-20% Potenzial. Das sind aber nun mal Welten, weil du hast es eben ausgerechnet, wenn ein Batteriesystem 10.000 Euro kostet, wenn es von 10.000 auf 8.000 runtergeht, Sensation. Die Kosten holen wir nirgendwo anders in der krassen Form. Deshalb verfolgen wir diese Technologie. Wichtig zu wissen, in China ist schon das erste Auto am Fahren mit Natrium-Ionen-Batterie. Das sieht so ähnlich wie so ein Zoe aus. Und der hat 160 Kilometer Reichweite. Das ist jetzt die erste Generation.
Ist das ein Auto von BYD?
Ja, das ist nur mit CATL-Zellen. Das ist immer so schwer zu sagen, ob das BYD ist. Das ist, also die Firma heißt ein bisschen anders, aber das ist in diesem Kosmos auf jeden Fall aktiv. Und wichtig ist hier, es fährt schon. Und die Technologie funktioniert. 160 Kilometer sind natürlich nicht die Welt. Es ist aber einfach mal die erste Lernkurve. Wir arbeiten immer in Lernkurven. Das heißt, wenn ich da in der dritten oder vierten Generation bin und CATL schafft das fast alle anderthalb Jahre, eine neue Generation rauszubauen, der nächste wird schon 250 bis 300 Kilometer haben, wenn die richtig gut sind. Das heißt, diese Technologie kann funktionieren.
Woher kommt die Beschränkung? Die schaffen es, also das ist quasi Gewicht, Leistung pro Kilogramm. Deswegen ist es, also wir wollen das Auto nicht viel schwerer machen, aber die Batterie schafft dann bei gleichem Gewicht nur ein Drittel der Leistung.
Die Energiedichte ist einfach nicht.
Okay.
Und das sind hier die Nachteile. Du hast auch eine niedrigere Spannung, ne? Aber wie wir so schön sagen, das ist eine Technologie, die ist für stationäre Systeme irre spannend. Und die kann auch sogar hier in Europa, in Deutschland produziert werden. Das ist weiterhin total spannend. Und deshalb hat dieses Thema so viel Potenzial. Wir sind aber noch in einem geringen Reifegrad. Nur weil in China die ersten Fahrzeuge fahren, heißt das noch nicht, dass es jetzt zu Ende entwickelt. Das wird jetzt jedes Jahr besser werden. Das wird auch nicht irgendwelche anderen Geschichten, die Solid-State-Batterie, was wir ja noch immer am Horizont haben, ablösen, sondern die wird ihren Anwendungsfall haben, besonders bei stationären Systemen und bei sehr günstigen Elektroautos. Und deshalb ist das echt cool, weil die aus dieser geringen Energiedichte richtig viel Potenzial holt und die ist auch sehr, sehr sicher. Ne? Das muss man einfach sagen, weil wir haben ja drei Chemien. Du hattest ja eben gesagt, wir kommen auch nochmal zu Chemien. Das eine ist Nickel, Kobalt, Mangan. Das ist so die Chemie, die wir am Anfang überall in Autos drin hatten. Die ist richtig energiereich, aber voller Energie bedeutet auch, wir müssen jede Menge Sicherheitsrisiken mit unseren Sicherheitsmaßnahmen abpuffern. Das hat also sehr, sehr gut auch funktioniert. Da ist ganz, ganz wenig passiert. Danach kam jetzt Lithium-Eisenphosphat, hat Tesla dann ja in der breiten Masse gebracht, war immer schon eine China-Preferred Technology, würde ich das mal nennen. Lithium-Eisenphosphat sehr, sehr sicher. Das ist ein großer Vorteil, deshalb würde ich mir sowas auch nur in den Keller stellen. Und jetzt kommt als nächster Schritt Natrium-Ionen im Storage-Bereich. Und das ist einfach wichtig, dass man diese drei Technologien mal gehört hat, weil wir sind bei Natrium-Ionen viel, viel rohstoffunabhängiger. Und das macht das ganze Thema so super spannend bei den Nachteilen, die es hat. Energiedichte angesprochen, Prozesse müssen stabil laufen und wir müssen dann einfach gucken, dass wir die ganzen Tweaks, die wir im Batteriebereich haben, wir mischen da ja auch viel die Materialien, dass das dazu führt, dass wir die Energiedichte tendenziell hochkriegen, weil ich ja gerade gesagt habe, wir müssen von vereinfacht gesprochen, Energiedichte ist Reichweite. Wir müssen von 160 Kilometer auf 250 bei gleichem Bauraum.
Aber für die 10 kWh Batterie im Keller wäre es ja vollkommen egal, ob die jetzt so groß ist wie ein Kühlschrank oder irgendwie nur halb so groß. Das spielt ja für die meisten gar keine Rolle.
Richtig, das macht's deshalb so super spannend. Es geht auch nicht darum, also ist jetzt nicht so riesig wie ein Kühlschrank oder so Faktor 4, aber du brauchst einfach mehr Bauraum dafür, das ist klar.
Okay, und du sagst, das könnten, wenn es mal in Deutschland die Batteriefabriken gibt, wir haben ja hier in der Nähe von Kiel eine sehr, sehr erfolgreiche Gigafactory, Universal, war auch schon zweimal im Podcast, produzieren ungefähr fast achtmal so viel sozusagen Zellen pro Jahr, wie Northvolt das tatsächlich macht, haben aber nicht so eine gute PR bisher. Das heißt, wenn die das irgendwann umstellen, zum Beispiel ihre Produktion, könnten sie, ich glaube, es muss ja auch so gebacken werden, am Ende ist das ja recht ähnlich von der Herstellung mit anderen Materialien, könnte das da schon die Zukunft sein. Also außer sie haben quasi Kunden, die sagen, nee, für uns ist Leistung pro Gramm sozusagen ist das ausschlaggebende Kriterium, ja, wir wollen irgendwie ein Formel-1-Auto damit betreiben, dann wird das eben nicht die Zellchemie sein, die dort produziert wird.
Genau. Am Ende ist das Wattstunden pro Liter. Das ist so die führende Einheit. Du guckst halt.
Wattstunden pro Liter. Wieder was gelernt für meinen Stammtisch. Wattstunden pro Liter.
Es ist das Volumen. Du hast ja einen Bauraum, der ist ein Volumen und Volumen ist immer gut, das in Liter dann zu quantifizieren. Deshalb diese Wattstunden, ne, oder Watt pro Liter. So kannst du das ungefähr sehen. Aber wir reden ja immer über Kilowattstunden. Hast du auch gesagt, eine 100 Kilowattstunden Batterie muss in diesen Bauraum rein.
Aber wenn wir jetzt, wir reden ja, du hast vielleicht auch mit im Rahmen der Habeck-Diskussion ja auch gesehen, wir reden ja über diese Kraftwerkstrategie, ne, Gaskraftwerke versus Biogas versus doch nochmal erneuerbare Energienkraftwerke mit Batterien. Wird das dann mit dieser neuen Natrium-Ionen-Technologie, kann das so günstig werden, dass man auch Dunkelflauten über 2-3 Stunden überbrückt, wo man sagt, wir bauen einfach riesige Batteriespeicher. Es ist so günstig zu produzieren in der großen Skala. Ist auch total billig. Wir brauchen gar keine Gaskraftwerke, die ja super ineffizient sind, weil das meist ja doch dann Abwärme ist, eben kein Strom, der erzeugt wird. Sind wir da schon oder ist dieser Mythos Faktor 10 billiger? Das ist eher was wie in diesen verschiedenen Batterieforen kommen ja auch wieder so Zaubertechnologien. Die Batterie, die jetzt irgendwie innerhalb von 2 Minuten vollgeladen wird, das ist ja schon, da weiß man eigentlich schon, wenn man sich beschäftigt, ist totaler Quatsch. Aber wie nah sind wir da dran an der Wahrheit?
Wenn ich ein, vielleicht letztes Statement, wenn ich einen Kondensator als Batterie bezeichne, mögen die ja recht haben. Ne? Du musst dann immer aufpassen, den kannst du nämlich so schnell vollladen. Ich muss gerade, weil ich das so oft mit diesen, also wir arbeiten da sehr, sehr viel an genau diesen Aussagen. Da ist jetzt die neue Wunderbatterie, die neue Wundertechnologie. Erstens ist es nicht Faktor 10 billiger. Ich sprach gerade von 10-20%.
10-20% auch mit der neuen Technologie. Ich hatte gedacht, dass die bestehende Technologie nochmal 10-20% Puffer hat. Auch mit der neuen Technologie eher
auch mal drunter. Ne? Wir haben ja diese Kurve, NMC hat eine Kostenkurve, LFP und Natrium-Ionen. Die haben alle Kostenkurven und die liegen nochmal da drunter. Und die gehen natürlich runter, wenn die Rohstoffpreise, also das ist schon so. Gleichzeitig muss ich jetzt halt schauen, dass die Energiedichte hochgeht. Da habe ich dir auch gesagt, da habe ich ein gutes Gefühl. Die Lernkurven sprechen da eigentlich für sich, dass das Ganze immer besser wird. Also das kann man schon sagen. Das Dritte, was ich sagen möchte, bidirektionales Laden kann ein echt großer Beitrag zur Energiewende werden. Das heißt, meine ganzen Stehelektrofahrzeuge, die ich habe, die auch jeder von uns kennt, wenn ich die ans Netz anschließe und das in gewisser Weise auch vergüte für den Kunden, dann ist das super smart und echt cool, das zu machen. Ich kann aber natürlich auch Speicher dafür nutzen.
Aber, um da gleich mal einzuhaken, hoffe ich ja auch, aber mein Laienwissen sagt jetzt, die ganzen Wallboxen, die verkauft wurden in den letzten 5 Jahren, können das gar nicht. Und alle Autos, die bisher verkauft wurden, können das auch nicht. Das heißt, es sind ja quasi nur noch neu verkaufte Autos, die dann so einem bidirektionalen Standard irgendwie folgen, plus neu verkaufte Wallboxen, die das können. Korrekt?
Die ID-Familie kann das komplett mit dem richtigen Software-Update tatsächlich, mit der großen Batterie. Also, aber genau das habe ich in meinem Vortrag letzte Woche gesagt. Jedes verkaufte Auto, was nicht bidirektional ist, fehlt uns als Speicherkapazität, später als Beitrag der Energiewende. Und die Wallboxen müssen auf 1.000, 1.200 Euro für bidirektionales Laden runter. Die sind jetzt bei 2.500 bis 3.000. Also wir sollen ja auch die Wahrheiten noch nennen. Und deshalb ist es auch gut, Alex, dass du das genauso ansprichst. Das muss dann nachgerüstet werden. Und der Case, ich habe das mal ausgerechnet, wir sind da so bis zu 800 Euro im Jahr, die ich sparen kann mit bidirektionalen Laden, Stand heute. Der Case muss dann gegeben sein, weil dann kommen wir wieder auf Amortisation. Manche machen es, andere nicht. Und dann, das darf keine ideologische Diskussion sein nach dem Motto, das sind jetzt nur die Enabler, die das machen.
Oh Mann, so, jetzt sind wir nur die Hälfte durchgekommen durch deine Präsentation. Müssen wir nochmal eine zweite Folge machen, insbesondere dann, wenn du da fertig bist mit deiner Bewertung. Was wird das für eine EMS? Weil ich bereite mich ja auch noch auf die nächste Folge mit Philipp Spröder vor, die ja quasi alles aus einer Hand sozusagen anbieten müssen. Das ist ja nun mal deren Vertriebssystem. Und dann können wir vielleicht mal diese Ergebnisse durchgehen, weil diese Frage durchläuft irgendwie alle Podcasts. Also wer ist am Ende das führende System. So mittlerweile glaube ich, das muss eher auf der Convenience-Seite liegen. Also eher wahrscheinlich derjenige, wenn ich den Stromvertrag abschließe, der muss das auch steuern. Vielleicht sind da aber auch noch andere Gedankengänge, die wir berücksichtigen müssen. Also wir merken uns, MyDeal-Sachen könnt ihr weiterhin kaufen, vielleicht nicht neben den Kleiderschrank stellen und kein spitzes Werkzeug drauffallen lassen. In 99 und 100 Fällen klappt es trotzdem. Und ich habe eine ganze Menge gelernt. Vielen Dank erstmal für deine Zeit hier. Und ich würde mich freuen, wenn wir noch eine zweite Folge schaffen.
Ich würde mich auch riesig freuen. Vielen Dank für deine Zeit und mal gucken, wie das Feedback sein wird. Dann kriegen wir vielleicht auch noch die eine oder andere Frage, auf die wir noch tiefer eingehen können.
Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit einer der Folgen, die Ilan noch schneiden muss. Da hatten wir in den letzten beiden Wochen ein wenig eine Herbstferienpause eingelegt. Aber es geht spannend weiter und bitte, bitte, bitte stellt uns Fragen im Discord-Forum, also forum.energiezone.org. Hinweise auf neue Gäste werden gerne angenommen und ich habe jetzt hier ein neues Forschungsfeld. EMS habe ich jetzt kennengelernt. Also wer steuert denn diese ganze Heimspeicher, Solarerzeugung, Verbrauchsanlage zu Hause? Und das wird sicherlich uns in den nächsten Folgen noch ein bisschen verfolgen. In diesem Sinne, tschüss!